Im Jahr des 275. Jubiläums der Göttinger Universität befasst sich die Ringvorlesung mit der Geschichte der Georgia Augusta und wirft auch einen Blick in die Zukunft. Den Auftakt machte am 17. April der Göttinger Historiker Frank Rexroth. Er sprach über die europäischen Universitäten der Vormoderne.
Lieber Herr Lühr, das war eine sehr schmeichelhafte Einführung. Haben Sie vielen, vielen Dank dafür. Ich bin ein bisschen beschämt. Frau Präsidentin, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen dafür, dass ich heute den Anfang machen darf mit unserer Ringvorlesung. Sie gibt ja in ihrer ersten Hälfte Einblicke in die Vergangenheit der Georgia Augusta, die jeweils querschnittsartig bei der Gründung bzw. den vergangenen Jubiläen ansetzen und dann von dort ausgehend zeitspezifische Erscheinungen, Konstellationen sowie Spannungen und Konflikte, wie es im Begleittext zur Vorlesung heißt, erörtern. Ausgehend von diesen Analysen werden wir uns dann ab Mitte Juni der Zukunft unserer Alma Mater zuwenden, das allerdings ebenfalls in Streiflichtern, die bei ausgewählten, in Göttingen besonders prominent vertretenen Forschungsfeldern ansetzen. Doch Aussagen darüber treffen zu können, was genau nun charakteristisch für eine Hochschule wie unsere ist, setzt eine gewisse Kenntnis des Phänomens voraus, ein Wissen darum, was eine Universität ist, das Bewusstsein dafür zum Beispiel, dass eine Universität zwar eine Hochschule ist, aber nicht jede Hochschule zugleich eine Universität. Mein eigener Beitrag heute soll daher eine eher dienende propädeutische Funktion erfüllen. Seine Leitfragen werden sein, was für ein Typus von Hochschule ist denn nun eine Universität? Seit wann gibt es diesen Typus? Aus welchen charakteristisch europäischen Konstellationen heraus ist er entstanden? Und letztlich, wie hat er sich während der Vormoderne, also vor Göttingen, verbreitet? Doch trotz dieser deskriptiven Anlage wäre es naiv, abzusehen davon, dass nicht nur die Universität selbst über eine erhebliche historische Tiefendimension verfügt. Auch die Streitfragen der jüngeren Vergangenheit, die sich um die Universität, ihr So-Sein und ihre Reformbedürftigkeit ranken, sind nur in ihrer historischen Dimension verständlich. Und daher möchte ich bei zwei Prominenten dieser Streitfragen einen Anfang für meine Ausführungen setzen und dann von Ihnen aus die Frage nach der Entstehung der okzidentalen Universität noch etwas feiner kalibrieren. Auf diese erste Aufgabe muss ich daher die nächsten etwa 10 Minuten verwenden. Ich bitte Sie also um Geduld. Anschließend geht es tatsächlich um das Mittelalter und die frühe Neuzeit. Also ein erster Schritt, die Universität als Gegenstand von Kontroversen. Dem Format einer Universität in der Rückschau über Jahrhunderte gerecht zu werden, ist gar nicht so leicht. Denn die Personen, die sozusagen von Amts wegen dazu da sind, wie jetzt ich zum Beispiel, über die Geschichte, ihre Leistung, ihre Besonderheiten zu informieren, sind ja meist selbst Angehörige derjenigen Hochschule, die zu beschreiben ist. Die Geschichtsschreibung der Hochschulen wird häufig durch Jubiläen veranlasst und steht damit immer in der Gefahr, Jubelgeschichtsschreibung zu sein. Das Lob der örtlichen Einrichtungen und Hervorbringungen kann ja durchaus begründet sein. Es kann aber auch einem Mangel an Überblick entspringen, einer Unkenntnis der nationalen oder gar internationalen Standards. Dabei ist es durchaus vorgekommen, dass zum Anlass von Jubiläen bedeutende Werke vorgelegt wurden. Auf diese Weise entstand etwa im Jahr 1910 die Geschichte der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, die der Senat der Berliner Universität im Hinblick auf deren 100-Jahr-Feier bei dem Historiker Max Lenz in Auftrag gab, eigentlich einem Experten für die Biografien großer Männer, der in diesem Fall aber eine beachtliche Studie zum Verhältnis zwischen staatlicher Hochschulsteuerung und wissenschaftlicher Autonomie im 19. Jahrhundert verfasste. Anderswo, etwa 1986 in Heidelberg oder vor 3 Jahren in Leipzig, setzte man nicht mehr auf den großen Wurf des einen Autors, sondern auf die Kompetenz von großen Autorengemeinschaften, die dann anlässlich eines Jubiläums repräsentative mehrbändige Werke in Koproduktion erarbeiteten. Diese Sammelbände bergen freilich die Gefahr in sich, dass die Universitäten scheibchenweise in einer in Fakultäten und Institute zergliederten Weise behandelt werden und dies über Gebühr beruhend auf der Selbstbeschreibung von Fakultäten, Instituten und so weiter. Sie vernachlässigen dann leicht, was die Universität im Ganzen zusammenhält, und da wäre durchaus von mehr zu sprechen als von den Ämtern des Rektors, des Präsidenten oder des Senats. Und ein andermal vernachlässigen sie auch leicht das, was die einzelne Hochschule in den Kontext des Gesamtsystems Wissenschaft hineinstellt. Der bisher folgenreichste Göttinger Beitrag zur Historiographie der Universitäten bestand weniger darin, dass auch hier ein Monumentalwerk wie das von Lenz vorgelegt worden wäre, als vielmehr darin, dass mit Christoph Meiners ein Göttinger dasjenige Genre ins Leben rief, mit dem die Kenntnis der Hochschulen im Ganzen vertieft werden sollte. In Meiners Geschichte der Entstehung und Entwicklung der hohen Schulen unseres Erdteils, die zwischen 1802 und 1805 hier in Göttingen erschien, wurde zum ersten Mal, aus heutiger Sicht zugegebenermaßen etwas unbeholfen und kompilatorisch, ein vergleichender und systematischer Blick auf die Hochschulen im Ganzen geworfen, auf ihre Struktur, auf die Bestandteile ihrer Verfassungen und ihre landesherrlichen Privilegierungen. Zu blühen begann dieses von Meiners begründete Genre der vergleichenden Universitätengeschichtsschreibung erst Jahrzehnte später, als die Universitäten zum Gegenstand neuer, politisch brisanter Debatten geworden waren. Dabei waren es im Wesentlichen zwei Fragen, die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts heftig debattiert wurden, wobei in diesen Debatten gerade dem Verweis auf die Gründungen von Halle, Göttingen und Berlin 1694, 1737 und 1810 besondere Bedeutung beigemessen wurde. Und selbst wenn sie in der Moderne erörtert wurden, diese Fragen, so lenkten sie doch den Blick auf die vormoderne Frühzeit der Universitäten, also auf die Universitäten des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Die erste dieser Fragen war diejenige nach der Relation zwischen Religion bzw. Weltlichkeit und moderner Gesellschaft. Also die Frage, ob der Aufschwung der Wissenschaften in Europa notwendigerweise die Verweltlichung des Denkens zur Voraussetzung hatte, das Schwinden von Frömmigkeit und kirchlichem Einfluss. Hier standen sich die Meinungen vor allem seit den 1880er Jahren schroff gegenüber. Vor allem die Vertreter der römisch-katholischen Kirche erachteten den Aufschwung der empirischen Wissenschaften, der naturwissenschaftlichen Welterklärung und allgemein die Vervielfältigung der möglichen Zugriffe auf die Wirklichkeit als einen Verlust an intellektueller Einheit, einen Rückschritt gegenüber den vergangenen Zeiten, in denen, zumal mit der Scholastik, ein vermeintlich homogenes Gedankengebäude zur Verfügung gestanden hatte, das alle Wissenselemente intellektuell fassbar machte, zugleich aber im Einklang mit dem Glauben beließ. Die Ausweitung der Hochschulen in den Staaten und Kleinstaaten der frühen Neuzeit bewerteten Vertreter der katholischen Kirche wie prominente Vertreter der katholischen Intelligenz kritisch als Einbuße eines ursprünglich universellen Charakters dieser Einrichtungen. Die liberal-protestantisch dominierte Historikerzunft dagegen sah in diesem Denken nur einen weiteren Beleg für die Modernitäts- und überhaupt die Wissenschaftsferne des Katholizismus. Die Universitäten der europäischen Vergangenheit zu beschreiben, so wie Meiners das in einer anderen Atmosphäre getan hatte, war in diesem Klima nun zu einem Politikum geworden. Als der preußische Kultusminister von Goslar 1884 davon erfuhr, dass sich ausgerechnet ein Dominikaner daran gemacht hatte, eine Geschichte der europäischen Hochschulen zu schreiben, schlug er sofort Alarm und sorgte dafür, dass in Preußen ein Gegenprojekt geplant wurde. Die Wahl fiel auf den Münsteraner Historiker Georg Kaufmann, sodass seit dem Erscheinen beider Arbeiten gleich zwei Standardwerke zur Verfügung standen. Eines, anhand dessen man erfuhr, dass die Universalis Ecclesia der kongeniale Raum war, der dem Prinzip der Einheit der Wissenschaft gemäß war. Und ein anderes, dass die Geschichte Europas als Prozess der Emanzipation der Wissenschaft von einer letztlich geistfeindlichen Amtskirche verstand. Die zweite Frage war diejenige, die in der Ära Schleiermachers und Humboldts schon aufgeworfen worden war und die die Hochschulpolitik seither auch durchgehend begleitet hat, also diejenige nach der Relation zwischen Staat und Wissenschaft, insbesondere nach der Legitimität staatlicher Eingriffe in die Selbstorganisation von Hochschulen. Wilhelm von Humboldt hatte bekanntlich in seiner Programmschrift von 1809 programmatisch gefordert, dass der Staat, ich zitiere, seine Universitäten weder als Gymnasien noch als Spezialschulen behandeln und von ihnen nichts fordern solle, was sich unmittelbar und geradezu auf ihn bezieht, sondern die innere Überzeugung hegen, dass, wenn sie ihren Endzweck erreichen, sie auch seine Zwecke, also die Wissenschaften, die staatlichen Zwecke, und zwar von einem viel höheren Gesichtspunkt aus erfüllen. Der Staat darf die Professoren dieser Denkweise nach zwar verbeamten und mittels einer gesetzlichen Ordnung die Freiheit der Wissenschaft garantieren, er soll den Wissenschaftlern aber nicht vorschreiben, was sie wie zu erforschen hätten. Nun waren die Hochschulen aber zugleich eben doch Lehranstalten, was bedeutet, dass sich die maßgeblichen Professionen, die Ärzteschaft, die Juristen, die Pfarrer und die Lehrer der höheren Schulen aus ihnen rekrutierten, sodass sie unter diesem Gesichtspunkt nicht ganz so einsam in Freiheit bleiben konnten, wie Humboldt das verlangt hatte. Und ein neuer Blick auf dasselbe Problem stellte sich überdies am Ausgang des 19. Jahrhunderts ein, als die im Vergleich etwa zu Großbritannien eben doch dichtere Durchstaatlichung der Universitäten, wie man das nannte, deren führende Köpfe auf den Gedanken brachte, dass es Aufgaben für die Forschung gebe, deren Durchführung nicht von Einzelnen geleistet werden könnten, vor allem, weil diese Aufgaben ganz erhebliche Ressourcen voraussetzten, die nur vom Staat oder der Wirtschaft eben aufgebracht werden konnten. Auch die Wissenschaft hat ihr soziales Problem, verkündete daher Theodor Mommsen 1890 vor der Berliner Akademie. Wie der Großstaat und die Großindustrie, so ist die Großwissenschaft ein notwendiges Element unserer Kulturentwicklung. Großforschung, Big Science, wurde dann im 20. Jahrhundert zum Schlagwort. Projekte, die ohne die entschiedene Förderung durch Staat und Wirtschaft undenkbar gewesen wären und die es erforderlich machten, das Zusammenspiel von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft zu organisieren. Dass damit abermals die Frage nach der Autonomie der Wissenschaft und die Freiheit von Forschung und Lehre neu zu überdenken war, ist evident. Religion bzw. Säkularität und moderne Gesellschaft und die Universität und der Staat. In beiden Debatten ging es also letztlich um die Autonomie der Wissenschaft und die Frage, wie man sich zu diesen Problemen verhielt, war davon abhängig, welche Vorstellung von der Autonomie der Wissenschaft man hatte. Darum, was man unter ihr zu verstehen hat und wie sie als ein Prinzip sozusagen abzuwägen ist gegen andere wertvolle Güter wie den gesellschaftlichen Nutzen. Wo man historisch vom Prinzip der Autonomie der Wissenschaft handelte, hat man neben der Hallenser und der Berliner gerade der Göttinger Gründung eine Schlüsselrolle zugeschrieben. Dabei bestand stets die Gefahr, die vormoderne Vorgeschichte dieses Göttinger Aufbruchs in dunklen Farben zu malen. Auf diese Weise konnte das Neue an Göttingen nur umso kontrastreicher aus seinem Umfeld heraustreten. Die Neuheit des Neuen, wie Niklas Luhmann einmal treffend gesagt hat, wurde durch die Abstempelung des Alten, durch die Verabschiedung der Herkunftswelt und ihre Abwertung zu bloßer Geschichte, so Luhmann, überhaupt erst produziert. Wenn wir uns daher jetzt der immerhin 500-jährigen Geschichte der Universität vor Göttingen zuwenden, dann sollten wir das mit einem besonderen Augenmerk auf die Frage nach den Konzepten von wissenschaftlicher Autonomie tun. Der Aspekt soll also jetzt in meinen folgenden Ausführungen im Mittelpunkt stehen. Wir müssen uns dazu zunächst der Gründungssituation der Universitäten zuwenden. Ein Gründungsdatum der Europäischen Universität schlechthin gibt es nicht. Denn die ältesten Universitäten in Paris, Bologna und Oxford wurden gar nicht gegründet. Sie entstanden einfach. Sie emergierten, wie man in der Wissenschaftssprache neuerdings sagt, wenn man es mit Phänomenen zu tun hat, die entstehen, ohne dass man sie hinreichend kausal herleiten könnte. The university in Paris grew, it was not founded, meint der amerikanische Kollege Stephen Ferruolo. Und mit fast genau derselben Formulierung beginnt die achtbändige Geschichte der Oxforder Universität. The University of Oxford was not created, it emerged. Schulen für die Vermittlung höheren, anspruchsvollen Wissens hatte es auch vorher schon gegeben und das auch in anderen Kulturen. Denken wir nur an die Schulen der Antike, die etwa die Kaiser Theodosius II. 425 in Konstantinopel eingerichtet hatte, oder an die weiteren Schulen im Umfeld des byzantinischen Kaisertums, an die Lehreinrichtungen in Verbindung mit religiösen Kultstätten, wie wir sie im Umfeld von Moschee, Synagoge oder christlicher Kathedrale antreffen. Nehmen wir Paris als Beispiel. Das ist rationell, denn bei diesem Beispiel können wir eine ganze Weile bleiben. Die Stadt, in der in den Jahren um 1200 eine jener drei ersten Universitäten emergieren sollte. Wie sah sie aus? Auf der Ile de la Cité, der königlich und kirchlich dominierten großen Seineinsel, bestand eine Kathedralschule, die in das ganze lateinische Europa hinein ausstrahlte. In ihr wurde um das Jahr 1100 herum jenes Wissen vermittelt, das dann 100 Jahre später die Attraktivität der Universität von Paris ausmachen sollte. Folglich kann man die Universität nicht mit einem Verweis auf eine bestimmte, für sie reservierte Form des Wissens und der Lehrinhalte definieren. Stattdessen muss man sich für ihre soziale Form interessieren. Bleiben wir also bei Paris, zumal ein Blick auf die anderen beiden frühesten Universitäten Bologna und Oxford dasselbe Ergebnis erbrächte. Die Stadt, die während des 12. Jahrhunderts allmählich erst zur Metropole des französischen Königtums wurde, zog seit den ersten Jahren dieses Jahrhunderts eine Vielzahl von Lehrern an, die sich nicht an der Schule von Notre-Dame ansiedelten, also nicht bei der Kathedralschule, sondern sozusagen im Schatten der Kathedrale. Sie eröffneten auf der Insel und mehr noch auf dem linken Seineufer Privatschulen, lockten Scholaren an, Schüler, die bisweilen in kurzer Zeit ihrerseits Schulen etablierten und so zu ihren eigenen Konkurrenten wurden. Mit dem Zustrom von Lehrern wie Schülern wurde das Sichern von Wohnraum und Lebensmitteln zum Problem. Scholaren gerieten mit anderen Gruppen junger Männer am Ort in Konflikt, so etwa 1192 mit Anwohnern des Bourg Saint-Germain oder besonders folgenschwer im Jahr 1200 mit den Besuchern einer städtischen Taverne. Unerwartete Nachbarschaften ergaben sich in den plötzlich dicht bevölkerten Gassen des linken Seineufers. Gemeinsam mit den jungen Männern, die aus dem gesamten lateinischen Europa nach Paris strömten, um dort zur Schule zu gehen, etablierte sich dort ein Rotlichtmilieu. In den oberen Stockwerken der Häuser die Scholaren, unten die Bordelle, wie der schulenkritische Chronist Jakob von Vitry um 1220 im Rückblick schrieb. Oben hielten die Magister ihre Vorlesungen, unten gingen derweil die Huren ihrem Gewerbe nach. Unten stritten die Prostituierten miteinander und mit ihren Zuhältern. Oben wurde es laut, weil die Scholaren so hitzig disputierten. Für den weiteren Verlauf des 12. Jahrhunderts müssen wir uns das intellektuelle Paris als ein kaum noch überschaubares Wirrwarr von Schulen vorstellen, die größtenteils privat betrieben wurden, und zwar meistenteils von Männern, die selber einmal zugewandert waren, wie der Schwabe, der folgendermaßen dichtete: In das fremde Frankenreich ruft das Studium mich jetzt gleich. Ich muss wandern, lass die anderen weinen nun im Rücken. Ihr Scholaren klagt mit mir, die der nahe Abschied schier traurig muss bedrücken. Also das sind seine Landsleute. Diese Situation wollen die Angehörigen der Schulen um 1200 oder bald danach verändern. Als Ziel stand ihnen vor Augen, dass sie ihre Interessen gegenüber der Bürgergemeinde von Paris, gegenüber dem königlichen Prévôt und vor allem dem Ortsbischof und dem Kanzler der örtlichen Kathedralkirche besser durchsetzen konnten. Die ersten Statuten, die sie sich 1215 mit päpstlicher Rückendeckung gaben, zeigen, wie selbstbewusst und umfassend sie ihre alltäglichen und wissenschaftlichen Belange regeln wollten. Sie formierten sich zu diesem Zweck zu einer Conjuratio, einer geschworenen Einung, gaben sich selbst eine innere Ordnung, die ihre Mitglieder auf wechselseitige Hilfeleistung im Notfall verpflichtete. Sie schufen sich Ämter, die nicht auf Lebenszeit vergeben wurden, sondern in einem schnell getakteten Rhythmus wechseln sollten. Sie richteten eine Kasse ein, die sie selbst verwalteten und deren Inhalt es ihnen ermöglichen sollte, proaktiv den weiteren Ausbau ihrer gelehrten Conjuratio fortzubetreiben. Alle diese Elemente signalisierten der Umwelt der Scholaren und der Magister, dass, wer es mit einem von ihnen zu tun bekam, einer geschlossenen Gruppe von Gleichgesinnten gegenüberstand. Die zeitgenössische lateinische Sprache hielt einen Terminus parat für die Benennung sogenannter geschworener Einungen, nämlich Universitas. Dieser Begriff verwies zunächst einmal nur darauf, dass es sich um eine rechtsfähige Gesamtheit von Menschen handelte. Er bedurfte daher einer näheren Bestimmung. Im selben Sinn taucht der Begriff auch in anderen Zusammenhängen auf, etwa dort, wo die Bewohner einer Stadt sich zu einer Kommune zusammenschlossen. So war beispielsweise fast gleichzeitig mit den Pariser Vorgängen in Köln davon die Rede, dass die Universitas Civium, also die Bürgergemeinde, die Schwureinung der städtischen Bürger, gemeinschaftlich handele. Und im selben Sinn bezeichnete man etwa die Judengemeinden innerhalb der Städte als Universitates Judaeorum. So beinhaltete die Pariser Universitas Magistrorum et Scholarium, die bald nach 1200 entstand, in erster Linie die Magister als die Leiter der jeweiligen individuellen Schulen, der Schule, und nur in abgestufter Form dann auch noch die Scholaren als die Lernenden. In Bologna nun, jetzt komme ich doch auf einen Unterschied zu sprechen, waren die Scholaren, also die Lernenden selbst, die treibende Kraft und letztlich die ausschließlichen Angehörigen der dortigen Universitas. Wäre ich ganz genau, müsste ich sagen, der Universitatis, der Universitäten, denn der Bologneser Weg führte dazu, dass sich cisalpine und transalpine Besucher der Schulen getrennt zu gesonderten Universitäten zusammenfanden. Diese beiden Möglichkeiten der Universitas, also die Magister oder die Scholaren als personelle Reservoirs der Universitäten, sollten den späteren Gründungen als zwei Optionen zur Verfügung stehen, wobei die Studentenoption, also die Universität wird gebildet von den anwesenden Studenten, wobei diese Option im Ruf stand, einer Universitätsstadt mehr Wohlstand zu bringen als eine Professorenuniversität, weil die Scholaren die reicheren von beiden gewesen sind. Eine disziplinäre Differenz war dadurch gegeben, dass die Scholaren-Universitäten nach dem Bologneser-Modell die Lehre der Jurisprudenz und der Medizin in den Vordergrund rückten, die Magister-Universität die der sieben freien Künste bzw. später der Philosophie sowie die Theologie. Die Tatsache, dass man sich von den Scholaren-Universitäten größeren Reichtum versprach, lag in diesem Unterschied begründet, denn Juristen und Mediziner galten als wohlhabender als Philosophen und Theologen. Fragen wir also jetzt noch einmal nach dem Sitz im Leben, der den ersten Universitäten zukommt. Sie lassen sich nicht organisch in die Tradition vergangener höherer Schulformen einordnen, sondern sie gehören der bunten und äußerst lebendigen mittelalterlichen Tradition freier Gruppenbildungen nach dem Muster der geschworenen Einungen an, der Gilden, wie die Historiker diesen Gruppentypus gesamthaft nennen. Typologisch gesehen verwandt mit den Universitäten waren also Stadtkommunen, städtische Sondergemeinden, aber auch andere Verbindungen wie Händlergilden, Handwerkerzünfte, Gesellenbruderschaften, Adelsgesellschaften, Schützen- und Meistersinger, Kahlande, Trinkstuben, Quartiere und viele andere Arten von Bruderschaften. Diese Einungen waren allesamt autonom im eigentlichen Sinn des Wortes, das heißt, sie gaben sich ihre Ordnung durch die Beschlussfassung innerhalb der Gruppe selber. Und sie waren außerdem autokephal, was besagt, dass sie sich ihre Führungsorgane selber wählten und mit Vertretern aus ihren eigenen Reihen besetzten. Das ist immer ein Proprium von Universitäten gewesen, dass sie sich ihren Rektor wählen. Binnen recht kurzer Zeit erlangten sie dabei einen solchen Komplexitätsgrad, dass in ihrem Inneren kleinere Einheiten entstanden, die ihrerseits als Gilden organisiert waren. Aus disziplinären Selbstzuordnungen wurden Fakultäten, die sich dann Fakultätsstatuten gaben, ihr eigenes Siegel führten, ihre eigene Kasse verwalteten und sich mit einem Dekan ein turnusmäßig neu besetztes Leitungsamt schufen. Nicht überall, aber immerhin an einigen wichtigen Zentren entstanden zusätzlich landsmannschaftliche Gruppierungen, Nationes, unter der Leitung von Prokuratoren, die dann ebenfalls aus der Gruppe selbst heraus gewählt wurden. In Paris war dieses Fakultäten-Nationen-Modell um 1250, also etwa ein halbes Jahrhundert nach Entstehen der Universitas, fertig ausgeprägt. Im künftigen europäischen Rahmen sollte das Pariser Modell das verbindlichere Vorbild abgeben, eine Vier-Fakultäten-Universität, die im Wesentlichen von den Magistern geleitet wurde, wobei als Standardausstellung die Kombination aus theologischer, juristischer, medizinischer und artistischer Fakultät galt. Letztere benannt nach den Septem Artis Liberalis, also den sieben freien Wissenschaften. Machen wir uns klar, dass bei allen Göttinger Neuerungswillen und auch anlässlich der Berliner Gründung ja von 1810 an diese Gliederung der Universität nicht gerührt wurde, allem Neuerungswillen zum Trotz. Von den ersten Universitäten Paris, Bologna und Oxford aus und unter deren Einfluss breitete sich die Universität in Schüben weiter aus in Europa. Wir werden uns das gleich an ein paar Karten anschauen. Als Techniken dieser Verbreitung standen zwei unterschiedliche Praktiken zur Verfügung. Einmal der Exodus und dann die Stiftung. Wir sprechen im Hinblick auf diese Entstehungstypen dann von Exodus-Universitäten und von Stiftungsuniversitäten in einem weiteren Sinn als dem, nachdem die Universität und die Georgia Augusta heute Stiftungsuniversität ist. Exodus heißt, dass eine neue Universität durch Abwanderung der Magister und Scholaren von einer bereits bestehenden entstanden. Paradigmatisch kann man das etwa anhand der Cambridger Entstehung aus der Oxforder heraus sehen. Als ein Oxforder Student 1209 eine Frau tötete und aus der Stadt floh, um sich seiner Verurteilung zu entziehen, verhafteten Bürgermeister und Vertreter der Kommune von Oxford, skandalöserweise mit Rückendeckung des Königs, drei andere Studenten, die sich nur hatten zu Schulden kommen lassen, mit dem Täter gemeinsam in einer Wohngemeinschaft zu leben, und sie hängten die drei auf. Aus Protest habe darauf, so sagen zwei Chronisten, eine große Zahl von Lehrern und Schülern Oxford verlassen. Aus dieser Menge der Exodus-Gemeinde rekrutierte sich eine kleinere Menge, die dann im Bistum Ely, in dem ansonsten völlig unscheinbaren Städtchen Cambridge, den Lehrbetrieb wieder aufnahm und damit die zweite große englische Universität ins Leben riefen. Oxford und Cambridge bleiben ja bis zur Londoner Gründung 1819 in England konkurrenzlos. Auch andernorts wurde die Praxis des universitären Exodus angewandt. 1222 kam es zu erheblichen Konflikten zwischen der Stadt Bologna und ihren Universitäten, die mindestens 1000 Scholaren zum Wegzug bewogen. Durch sie entstand in Padua eine neue Hochschule. Wiederum 6 Jahre später, 1228, fand die Kommune von Vercelli diese neue Universität Padua so attraktiv, dass sie Emissäre nach Padua sandte, mit dem Ziel, die dortigen Studenten heimlich abzuwerben. Mit großartigen Konditionen veranlassten die Unterhändler, die Paduaner Scholaren, zum Übersiedeln in die eigene Stadt. Die Paduaner Scholaren versprachen dem geheimen Gesandten, mindestens so viele von ihren Kommilitonen mitzubringen, dass in Vercelli fortan 500 Wohnungen mit ihnen gefüllt würden. Und sie sagten vertraglich zu, mindestens 8 Jahre lang in Vercelli zu bleiben. Schauen wir noch einmal nach Paris, dann werden wir auf die Tötung von Studenten durch Angehörige des Königshofs und den folgenden Exodus von 1229 bis 31 aufmerksam, der letztlich zur Etablierung von Universitäten in Orléans und in Angers führte. Stiftungsuniversitäten dagegen entstanden auf Initiative von Individuen oder Gruppen hin. Diese stellten ein Vermögen bereit, aus dessen Erträgen ein bleibender Zweck, in diesem Fall die Erstausstattung einer Gelehrtenkorporation, bestritten werden konnte. Schauen wir uns das Reich an, dann sehen wir, dass es sich bei diesen Stiftern in erster Linie um die Landesherren handelte. Heidelberg etwa 1386, um Kurfürst Ruprecht I., in Tübingen 1477, um den Grafen Eberhard im Bart. Städte wurden Korporativstifter, so zum Beispiel in Köln 1388 oder Erfurt 1392. Ähnlich wie das auch in Göttingen der Fall sein sollte, wurden damit zwar dauerhafte Beziehungen zwischen der gestifteten Universität und der Familie des Stifters geknüpft, die praktische Umsetzung überließen die Stifter aber stets Gelehrten, die etwas von der Sache verstanden. Dazu wird uns Herr Füssel in der nächsten Woche sicher einiges zu sagen haben. Unzutreffend ist nun die häufig geäußerte Ansicht, mit dem Bedeutungsaufschwung dieses Stiftungstypus habe sich der Charakter der europäischen Hochschulen insgesamt geändert, und zwar dergestalt, dass die genossenschaftlichen Anfänge der Coniurationes abgelöst worden sei durch eine Geschichte der fürstlichen Bevormundung, in der Universitäten ständig unter der Kuratel außerakademischer Gewalten existiert hätten. Einzuwenden ist hiergegen schon die Beobachtung, dass sich die geistlichen wie weltlichen Herren im Regelfall sehr wenig für die Inhalte und das Programm der Hochschulen interessierten. Einzuwenden ist aber vor allem, dass auch Universitäten wie die, die im Reich von Fürsten gestiftet wurden, genauso in ihrem Inneren als autonome und autokephale geschworene Einungen verstanden, wie das auch vorher schon in Paris etwa der Fall gewesen ist. Wo man Stiftern, Landesherren oder anderen Adligen das Rektoramt ehrenhalber antrug, versah man sich doch mit Vizerektoren, die dann faktisch das Geschäft der Hochschulleitung übernahmen. Auch die gestifteten Universitäten werden also nicht einfach zu weisungsgebundenen Staatsanstalten. Es ist wichtig, das zu betonen, da es eine populäre Meistererzählung gibt, nach der die kirchliche Dominanz der ersten hohen Schulen an der Schwelle der Neuzeit abgelöst worden sei von einer langen anhaltenden Phase weltlich-fürstlicher Dominanz, die dann erst in der Sattelzeit mit dem Beginn der Moderne um 1800 übergegangen sei in einen Zustand der Autonomie. Unbestritten ist, dass es gerade während der frühen Neuzeit Phasen gegeben hat, in denen die Hochschulen den Kontrollwillen ihrer Landesherren durchaus gespürt haben. Falsch an dem Grand Narrative von der allmählichen Autonomisierung der Wissenschaft ist nur der Irrglaube, dass es einen organischen Prozess zunehmender Ablösung von außerwissenschaftlichen Vorgaben gegeben habe, dass sich die Universität also von finsteren Anfängen in einem Fortschrittsprozess der Autonomisierung auf die Gegenwart zwangsläufig zubewegt habe. Die Universitäten von waren von Anfang an selbstbewusste Korporationen und das blieben sie im Wesentlichen während der gesamten Vormoderne. Schauen wir uns jetzt anhand von ein paar Karten an, wie sich dieses Phänomen in Europa verbreitete. Ich muss mich entschuldigen dafür, das ist die schlechteste, gleich sehen Sie es besser. Ich nehme nicht an, dass Sie allzu viel erkennen können, aber ich sage auch ein bisschen was dazu. Die Karte zeigt Ihnen einen Querschnitt durch die Situation um das Jahr 1300, verschweigt also alle gescheiterten Gründungsversuche der ersten 100 Jahre, alle eingegangenen Hochschulen, sonst würden wir noch weitere Einträge vor allem in Norditalien sehen. Wir erkennen, dass es eine ansehnliche südeuropäische Gruppe gibt, ergänzt um Paris und Oxford, sowie einige wenige weitere Hochschulen, die mit diesen beiden in einer genetischen Verbindung stehen. Orléans beispielsweise erlangte einen hohen Rang in der Juristenausbildung, weil die Lehre des römischen Rechts seit 1219 in Paris durch eine päpstliche Dekretale verboten war. Nicht unbedingt ein Ausdruck generellen Misstrauens gegenüber dem gelehrten Recht, sondern eher ein protektionistischer Akt, um die Stellung der Theologie in der französischen Hauptstadt zu stärken. Orléans hat man später treffend als die legistische Fakultät der Universität von Paris bezeichnet. Gehen wir gleich weiter, die ist vielleicht ein bisschen besser zu erkennen. Diese Karte zeigt die Gesamtheit der geglückten Gründungen am Vorabend des großen abendländischen Schismas, das 1378 ausbrach und das der lateinischen Christenheit einen Zustand mit zwei, bisweilen sogar drei konkurrierenden Päpsten brachte. Sie zeigt, dass die Universität bis zu diesem Zeitpunkt weitgehend und mit den besagten Ausnahmen ein Phänomen des südeuropäischen Raums geblieben ist. Dieser Befund würde noch deutlicher, wenn man berücksichtigt, dass die transalpinen Einträge hier in Prag, Pécs in Ungarn und Wien alles andere als gelungen und überzeugend waren. In Prag probten die Juristen bald die Sezession und wollten mit den anderen Fakultäten nichts zu tun haben. Die Wiener Universität, 1365 erstmals in Angriff genommen, existierte allenfalls in einer Schwundstufe und als Kostgängerin der Bürgerschule bei der Stephanskirche. Das lag vor allem daran, dass nördlich der Alpen nicht genügend Magister für die drei oberen Fakultäten, das heißt nicht genügend Mediziner, Juristen und Theologen zur Verfügung standen. Auch bemühten sich die Päpste während dieser Phase, die Zentralfunktion der Universität von Paris für die Lehre der Theologie dadurch zu stärken, dass sie Neugründungen meist die Einrichtung einer eigenen theologischen Fakultät verweigerten. Das ist auch der Grund dafür, dass mit dem Ausbruch des Schismas 1378 eine neue Ära anbrach. Jetzt konnten die Stifter der neuen Hochschulen die Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen Päpsten ausnutzen. Der römische Papst wusste fortan, dass man sich an seinen Konkurrenten in Avignon wenden würde, wenn er die theologische Fakultät abermals verweigerte. Er überlegte sich also dreimal, ob er sich weiterhin eine solch konsequente Protektion der Pariser theologischen Fakultät leisten konnte. Der Ausbruch des Schismas, damit verbunden die Zuspitzung des zugrunde liegenden Konflikts, führte zudem während der 1380er Jahre dazu, dass die Situation für deutsche Professoren im, in Gänsefüßchen, avignonesischen Ausland, also gerade in Paris, allmählich ungemütlich wurde. Karl V. von Frankreich etwa und seine beflissenen Geheimräte wollten sie nötigen, sich zur Provenienz von Avignon zu bekennen, doch ihre rechtsrheinischen Pfründen befanden sich in aller Regel in der Kontrolle der römischen Partei. Viele von ihnen kamen daher notgedrungen ins Reich zurück, überquerten den Rhein und stellten von jetzt an, schlagartig praktisch von 1384 an, das personelle Reservoir zur Verfügung für einen neuen Anlauf in Deutschland, Universitäten zu gründen. Und die waren dann aus diesem Grund erfolgreich. In Wien versuchte man es wieder 1384 und etablierte diesmal geglückt, eine Universität. Und Ähnliches geschah in Heidelberg 2 Jahre später, in Köln abermals 2 Jahre später und in Erfurt 1392. Vor allem ab der Mitte des 15. Jahrhunderts kam eine ganze Reihe weiterer Hochschulen hinzu, sodass man in der Ära Luthers im Reich an 17 Hochschulen studieren konnte und schätzungsweise 250.000 junger Männer hat das auch getan. Also das ist die Aufsummierung bis zur Reformationszeit, errechnet von Rainer Christoph Schwinges aus den Matrikeln, die ja in Deutschland in exzeptioneller Weise überliefert sind. Hier sehen Sie anhand des Zustands um 1500, wie dicht das Netz der Universitäten an der Schwelle zur Neuzeit geworden ist. Dicht ist dabei freilich ein Euphemismus dafür, dass mit der Ausbreitung der Universitäten ein gehöriges Maß an Provinzialisierung einherging. Die Wege, die die Scholaren zurückzulegen hatten, wurden kürzer. Die prägende Erfahrung der Fremde machte einer aus Arnstadt, der nun nach Erfurt zog und nicht mehr nach Pavia, freilich nicht mehr. Historiker unterscheiden aus diesem Grund zwischen einer universalen Phase der vormodernen Universitätsgeschichte, die 1378 zu Ende ging, und einer partikularen Phase danach. Vergessen sollte man darüber aber nicht, dass nicht alle Universitäten gleichbedeutend waren. Ganz im Gegenteil. Die alten, altehrwürdigen Zentren von Paris und Orléans, Oxford, Bologna und Padua waren auch in den folgenden Jahrhunderten ungleich wichtiger als die spätmittelalterlichen Neuankömmlinge. Wer es sich leisten konnte und insbesondere, wenn er Jurist oder Mediziner werden wollte, der zog weiterhin zu den großen alten Städten Norditaliens. Und wer sich dort kein komplettes Kanonistikstudium, etwa in Padua, leisten konnte, studierte eben in Greifswald oder in Aberdeen bis an die Schwelle des Doktorexamens und zog dann über die Alpen, um sich dort gerade noch promovieren zu lassen. Das war dann immer noch teuer genug. 1505 etwa stritten sich in Frankfurt am Main der Stadtarzt und ein Apotheker. Und der Arzt musste sich anhören, das sei ja schon merkwürdig. Er sei gerade einmal 2 Monate weg gewesen in Italien und jetzt nenne er sich schon Doktor der Medizin. Hier sehen wir nicht etwa die bestehenden Universitäten der Reformationsära, sondern nur die Neugründungen und einige Wiedergründungen wenig überzeugender früherer Erstanläufe. Eine prägende Bedeutung kommt für die Universitäten aber nicht der Reformation zu, jedenfalls nicht in dieser Frühphase. Diese führt zunächst einmal zu einem Einbruch in der Statistik des Universitätsbesuchs und an der Unterscheidung zwischen protestantischen Universitäten, hier große Sterne, und anderen protestantischen Hochschularten, hier kleine Sterne, sehen Sie, dass sich die Reformation trotz der Marburger Gründung von 1527 zunächst in der Etablierung anderer Einrichtungen für den höheren Unterricht, nicht der Einrichtung von Universitäten, niederschlägt. Auf diese anderen Hochschularten werde ich gleich noch einmal zurückkommen. Vor allem aber sehen wir, dass die Territorialisierung des Universitätsprinzips, die im Reich schon im 15. Jahrhundert zügig vorangeschritten war, nun in Südeuropa nachgeholt wurde. Abermals gilt, die großen Zentren blieben bedeutend, kleinere Generalstudien mit eher lokaler Bedeutung wie Santiago de Compostela oder Nîmes oder Messina auf Sizilien traten allenfalls flankierend hinzu. Würden wir uns die weitere Entwicklung in dieser Weise in Kartenform ansehen, würden wir erkennen, dass zur Mitte des 17. Jahrhunderts der universitäre Markt offenbar gesättigt gewesen ist. Bessere Dienste leistet da allerdings eine Tabelle, die der Rotterdamer Kollege Willem Freyhoff erarbeitet hat und die für unsere heutigen Zwecke aussagekräftiger ist. Ich mache Sie auf die rechte und die zweite Spalte von rechts aufmerksam. Die Gesamtzahl nach Halbjahrhunderten und die Zahl der Schließungen. Hier sehen wir, indem er die Gründungen gegen die Schließungen aufrechnet, dass die Phase, in der die Ersteren die Letzteren deutlich dominierten, nach dem Ausgang des Dreißigjährigen Krieges abgeschlossen war. Für praktisch jede neu entstandene Universität seit 1650 ging fortan anderswo eine andere Universität ein. Der Markt der promotionsfähigen Hochschulen war gesättigt, könnte man sagen. Die Expansion kam zum Erliegen und der Status quo wurde bewahrt bis zu der revolutionären bzw. der napoleonischen Ära, die die Auflösung zahlreicher Universitäten mit sich brachte und die Reorganisation der Universitätslandschaft zu Beginn der Moderne erzwang. Hinzu kamen freilich andere Einrichtungen und das in großer Zahl. Die universitätsfernen oder mit den Universitäten nur locker verbundenen Spezialschulen, die den Unterricht anders organisierten und in der Regel ganz gezielt auf eine praktische professionelle Tätigkeit nach dem Schulenbesuch vorbereiteten. Ihre Prototypen wurden aus dem Geist des konfessionellen Zeitalters herausgeboren. Die Priesterseminare, die in Erfüllung eines entsprechenden Konzilsdekrets des Tridentinums gegründet wurden, die reformierten theologischen Hochschulen, die spanischen Klosteruniversitäten und die niederländischen sogenannten illustren Schulen. Für weltliche praktische Zwecke etablierte man seit dem 17. und verstärkt dann seit dem 18. Jahrhundert europaweit Spezialschulen für die Chirurgie, für Artillerie und Verwaltung, für Veterinärwesen, für Ingenieure und den Bergbau, für orientalische Sprachen und Handel. Allein in Paris gab es zum Zeitpunkt der Revolution neben der Sorbonne, ich zitiere jetzt Wilhelm Freihoff, Schulen, Kollegien, Akademien für Kunst, Chirurgie, Naturgeschichte, Militärwissenschaften, Bergbau, Zivilingenieurswesen. Schaut man also auf den Fortbestand der Universitäten im 17. und 18. Jahrhundert, dann scheint das Explanandum eher darin zu bestehen, warum die Universitäten diese Jahrhunderte eigentlich überlebt haben. Denn wenn die Spezialschulen so viel besser auf die fachlichen Bedürfnisse der Staaten eingingen, wozu dann überhaupt Universitäten? Traditionellerweise begründen Historiker deren Überleben etwas kurzatmig damit, dass es den Universitäten gelungen sei, das Promotionsrecht für sich zu reklamieren und damit über die Vergabe wesentlichen symbolischen Kapitals zu verfügen. Diese Erklärung ist auch insofern richtig, als das Promotionsrecht in der Tat bei den Universitäten verblieb und diese haben tatsächlich auch weiterhin die Versuche anderer Instanzen, nach eigenem Gusto zu promovieren, bekämpft. Doch unbefriedigend ist diese Erklärung allemal, wirft sie doch nur die Frage auf, wie diese Monopolisierungsstrategie der Universitäten aufgehen konnte, wenn die Konkurrenz doch so gut und so drückend war. Und keineswegs sollte man diese Erklärung auch so formulieren, als ob damit einmal mehr eine leistungsfeindliche, vormoderne Korporation schlicht ihre obrigkeitliche Privilegierung genutzt hätte, um sich missliebiger Konkurrenten zu entledigen. Das war ja die Generalerklärung der aufklärerischen, von Rousseau herkommenden Kritik an den sogenannten Korporationen des Ancien Regime gewesen. Und liberale Geister des 19. Jahrhunderts haben diese Tonlage bei ihrer Polemik gegen das Zunftwesen im Gewerbe, gegen Händlergilden und eben auch gegen die Universitäten beibehalten. Betonen sollte man stattdessen, was der Kern jenes Promotionsrechts war, nämlich die Einschreibung des Promovierten in eine stets überregional gedachte, die Ökumene der gelehrten Welt umfassende Gelehrtenrepublik, gegründet auf das mittelalterliche Prinzip der Promotion. Dieses besagte ja, dass wer seine Grade an einer beliebigen, anerkannten Universität erworben hatte, an jedem anderen Generalstudium eine Lehrtätigkeit beginnen durfte. Mit anderen Worten, nur das vormoderne Jus ubique docendi, verliehen durch die Promotion und nur an den Universitäten gehandhabt, setzte die wissenschaftliche Betätigung in der Vormoderne in einen ortsübergreifenden Kontext hinein. Im Jahrhundert der Aufklärung, der Revolution und Napoleons standen folglich zwei Optionen offen. Die Aufhebung der Universitäten als eine Maßnahme zur Abschaffung des verhassten vormodernen Korporationenwesens oder deren Reform aus der Einsicht heraus, dass die genossenschaftliche Struktur der Universitäten nach wie vor die beste Struktur für eine Einrichtung war, die den lokal gebundenen Wissenschaftsbetrieb in ein ortsunabhängiges, übergreifendes Konzept von Wissenschaft einband. Die Göttinger Planungen waren dann ja auch der zweiten dieser Alternativen verpflichtet. Ihre Initiatoren schätzten die Spannkraft und das Potenzial der gildemäßigen Organisationsform von Wissenschaft hoch ein. An dieser Stelle geht es nächste Woche weiter, aber das übernimmt dann der Kollege Füssel. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten den Göttinger Historiker Frank Rexroth im Rahmen der Ringvorlesung zum 275. Jubiläum der Göttinger Universität. Sprach er über die europäischen Universitäten der Vormoderne.